Es ist immer nicht ganz leicht, angeregte Gespräche zu unterbrechen, eine Pause zu beenden. Aber wir haben noch eine, denke ich, spannende weitere Stunde vor uns. Nachher auch mit der Möglichkeit zu Rückfragen, zur Aussprache, zur Diskussion. Ich darf euch bitten, eure Plätze wieder zu finden und einzunehmen. Vielen Dank. Dann kann es weitergehen, Dennis.
Das, was er brauchte, oder sie, seid ihr gut drauf? Ihr seid schon gar nicht mehr, ihr seid schon, ne? Jetzt geht das auch erstmal los. Ich wurde gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Und da habe ich gesagt, das muss ich mal überlegen. Also, jetzt kommen wir in gutes, neues Terrain. Wir haben ja bis jetzt einfach nur im Schweinsgalopp uns das mal angeschaut, diese Typologie. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, man müsste das natürlich noch vertiefen, auch mit historischen Dokumenten und was da passiert ist, um zu gucken, die Sachen haben einen Hintergrund, die haben eine gewisse Stringenz vielleicht auch und dahinter besteht ja auch ein bestimmtes Bedürfnis, was abgefasst wird oder Emotionalität. Mir hat es immer geholfen zu gucken, die Sachen kommen jetzt nicht einfach nur aus dem, wie sagt man im Norddeutschen, aus dem Lameng. Ne? Und vielleicht, ich habe schon am Tisch gehört, die Leute haben schon versucht, sich die Label gegenseitig oder sich selber zu verorten. Na, ich habe mehr was von 1 oder 2 oder 3. Und 4 weiß ich nicht, haben wir bestimmt auch dabei. Bei 4 hatte ich neulich, habe ich jemanden getroffen, der aus der Gegend da kommt, Brasilien, und hatten wir ein Gespräch über Nummer 4. Das war auch sehr, sehr interessant. Aber wir wollen ein bisschen weiterkommen. Ich habe euch ja schon enttäuschend angekündigt, das Maximale, was ich euch anbieten kann, ist eine Utopie. Weniger eine Philosophie oder eine Methode, wie wir jetzt alle Probleme befriedigend lösen können. Ja? Ich wäre begeistert von mir selber, wenn ich in der Lage wäre, euch heute so zu entlassen, dass wir sagen, Mensch, ja, da waren wir noch nicht drauf gekommen. Hätten wir es vorher gewusst, dann so halten wir den ganzen Laden zusammen und dann verordnen wir uns diese Diät und dann passt das schon. Ich möchte 2 Teile mit euch machen. Und zwar ist das erste, dass ich nochmal aufgreife, durchaus bewusst, diesen Begriff der adventistischen Identität und danach versuche eher konstruktiv zu arbeiten. Wir haben uns ein bisschen in der Theologie bewegt, wie gesagt im Schnelldurchgang, haben geguckt und festgestellt, die grundlegenden Begriffe des Neuen Testaments oder der Bibel überhaupt, Kreuz, Wiederkunft, Gesetz, Sünde, Gemeinde der Übrigen vielleicht noch, das waren ja so diese Schlagworte, die ich da eingeführt hatte, die werden durchaus unterschiedlich gefüllt. Also da gibt es schon unterschiedliche Ansichten darüber. Ich möchte einfach auch ein bisschen theologisch versuchen, meine Meinung kundzutun und was mich belebt. Und wichtiger ist für mich und uns dann ins Gespräch zu kommen, weil, was ich in der Predigt gesagt habe heute, das meine ich durchaus, ich glaube nicht, dass wir weder durch Strukturwandel noch durch eine ausgefeiltere Philosophie zu mehr Einheit und Miteinander gekommen, sondern ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein Werk des Heiligen Geistes ist und ein geistliches Anliegen und ich kann mich nur bereit machen für die Wege des Herrn und von daher möchte ich diese Wege des Herrn ein wenig erkunden. Ich habe jetzt einen Text. Wir machen das jetzt mal ein bisschen locker. Ich habe bis jetzt einfach so ein bisschen frei geredet. Und jetzt, wo wir Kaffee und Kuchen getrunken haben, lasse ich euch erstmal, haben wir eine kleine Kultureinheit hier, habe ich ja eingebaut. Ich habe nämlich in einem Blog, den ich eine Zeit lang geschrieben habe, bis mir das technisch zu kompliziert wurde, habe ich mich mal ausgelassen über adventistische Identität. Man wird als Vorsteher da immer mit konfrontiert, ne, was ist deine Identität und wo ist unsere und eure und ihr als Leitung sowieso. Und ne, also wenn man dann nachbohrt und sagt, was sollte das denn sein, kriegst du aber auch alle möglichen Antworten. Dazu habe ich einen Text geschrieben, so ein, zwei DIN A4 Seiten, den lese ich euch vor. Ich hoffe, es ist ein kurzweiliger Text und ihr könnt damit leben, dass ich euch mal was vorlese. Ja? Wir machen also jetzt einen kleinen Part Vorlesung. Ich frage euch nicht, ob ihr einverstanden seid, ich mache das jetzt mal. Adventistische Identität. Der Ankündigung Taten folgen lassen, begebe ich mich in diesem Beitrag wacker auf das Feld der heißen Kartoffeln. Das Stichwort heißt adventistische Identität. Als wir einst am Grindel, meiner Heimatgemeinde, ein Gemeindekonzept entwarfen, komplett mit Werten und Leitsätzen, da lautete tatsächlich, in Klammern zum Erstaunen uneingeweihter Vorurteilsträger aus anderen Gemeinden, Klammer zu, einer der Werte, adventistische Identität. Darunter fand sich und findet sich noch immer folgende Formulierung: Wir stehen als Gemeinde zu unserer Geschichte und unserer adventistischen Identität und begreifen uns als Lernende auf dem Weg des Glaubens. Es währte nicht lange, bevor man, in Richtung Pastor, fragte, was genau das denn bedeute, adventistische Identität. Die Erklärung im Text gebe das ja nicht her. Die Antwort, die er, in Klammern ich, damals gab, war trocken. Das werden wir nicht als Ortsgemeinde klären können, wo es uns in 100 und wie viel Jahren unseres Endzeitdaseins nicht gelungen ist, als Weltkirche einen Konsens darüber zu finden. Ein Konsens jedenfalls ist beobachtbar und er ist als Sieg der Praxis über die Theorie, des Lebens über die Lehre zu werten. Es ist uns wichtig, Adventisten zu sein. Mir auch. Es scheint eine Identität zu geben, die sich je und je anders inhaltlich oder emotional füllt. Ohne Niklas Luhmann jemals verstanden oder gelesen zu haben, psychologisch nur beziehungsweise hervorragend durch meine Frau fortgebildet und soziologisch an Emil Dürkheim gescheitert, gestatte ich mir trotzdem eine Beobachtung zum Themenfall Identität, die für mich hilfreich geworden ist. Es befinden sich in unserer Freikirche zwei Identitätsmodelle im Widerstreit, was laut meiner Hypothese ein Grund oder einer der Gründe für die Polarisierung der Gemüter ist. Ich nenne das Modell 1 das Alleinstellungsmerkmal. Dieses Identitätsmodell arbeitet mit der Hypothese, eine eigene Identität habe nur derjenige, beziehungsweise diejenige Kirche, die ein Merkmal aufweisen kann, das es so nur einmal gibt, das also unverwechselbar macht. Als neu gewählter Vorsteher der Hansa-Vereinigung, 2013 war das, machte ich eine Besuchsrunde bei den Bischöfen der Hansa-Region, und ich meine damit die der anderen großen Kirchen, und einer davon fragte mich, was zu befürchten war: Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Adventisten? Ich tappte in die Falle und verlor sein Interesse irgendwo zwischen Heiligtumslehre und Offenbarungsauslegung. Erst später erinnerte ich mich an die gute jüdische Weisheit, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten. Denn zu gerne hätte ich gewusst, welche Antwort er als Lutheraner gegeben hätte. Vielleicht habe ich noch mal die Gelegenheit, ihn zu fragen. Ab jetzt bin ich vorbereitet. Erst wenn wir dieses Identitätsmodell auf die persönliche Ebene, also echte Menschen, übertragen, wird uns klar, wie unpraktikabel es ist. Es bedarf schon außergewöhnlicher Kennzeichen körperlicher, meist unerfreulicher Art, um mit diesem Modell von Identität einen Menschen beschreiben zu können. Gorbatschow vielleicht. Der Typ mit dem Steak auf der Stirn. Ja. Oder der längste Mensch der Welt zu sein. Eine genetische Fehlbildung. 6 oder 7 Finger. Jedenfalls nach dem Alleinstellungsmerkmalmodell könnte ich mich nicht beschreiben. Es gibt zwar viele, die mich beschreiben als den Typen mit dem langen Haaren, aber bin nicht der Einzige. Im Übrigen hat die in Gemeindekreisen damals fromm verbreitete These, jeder Mensch hat eine Fähigkeit, die er besser kann als alle anderen Menschen auf dieser Welt, meine Identitätsfindung um Jahre verzögert. Übertragen auf die Adventgemeinde lautet die These, dieses Identitätsmodell, also adventistische Identität, macht sich fest an Lehren, meist geht es ja um Lehren, die nur wir haben und andere nicht. Auch Unterscheidungslehren genannt. Wendet man dieses Modell nun spaßes oder Interesse halber auf die 28 Glaubenspunkte an, so begreift man, warum der Streit um die adventistische Heiligtumslehre, Nummer 24, so heftig ins Zentrum der Debatte rückt, ob man noch Adventist ist oder eben nicht mehr so richtig. Hier habe ich eine Fußnote. Andere Kandidaten als Alleinstellungsmerkmal wären die Gemeinde der Übrigen, Nummer 13, und der Geist der Weissagung, 18. Zum Ersten ist zu sagen, die Überzeugung, die wahre Gemeinde zu sein, ob man sich nun sprachlich als Übrige bezeichnet oder nicht, ist nun wirklich kein Alleinstellungsmerkmal. Das machen andere auch, also da sind wir noch nicht weiter. Zum Zweiten, wenn mit Geist der Weissagung wirklich ausschließlich die Person von Ellen White gemeint ist, der Text scheint es nahezulegen, dann ist es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Sollte damit aber gemeint sein, was die Überschrift nahelegt, nämlich die Gabe der Prophetie, dann gibt es natürlich viele Gemeinden und Konfessionen, denen das auch wichtig ist. Also damit wieder kein Alleinstellungsmerkmal. Im Alleinstellungsmerkmalmodell der Identität wird das Merkmal natürlich automatisch und unweigerlich zum Schibbolett der Zugehörigkeit zur Gruppe. Probleme mit der Heiligtumslehre? Raus. Als Pastor allzumal. Vielleicht eine psychologische Erklärung dafür, dass kaum noch einer sie ansatzweise erklären kann. Man kann sich da schnell im Selbsttest prüfen und versuchen, ohne Zuhilfenahme von Internet und anderen Hilfsmitteln, sich selber oder besser noch einer Testperson zu erklären, wie man von Daniel 8, Vers 14 zu 1844 kommt. Für alle Heterodoxie oder gar Apostasie wähnenden Leserinnen und Leser und Zuhörerinnen, ich kann es. Teil 2. Das sogenannte Profilmodell. Also wir hatten jetzt das Alleinstellungsmodell. Das zweite ist das Profilmodell. Wir kennen das aus vielen Spionage-Thrillern. Agent X soll sich mit seinem Informanten Y treffen, um weitere Anweisungen zu erhalten. Er hat folgende Informationen bekommen. Y trägt einen braunen Borsalino und einen beigen Trenchcoat. Er steht am rechten Türblatt des Eingangs des Straßburger Münsters und wird X ansprechen mit den Worten: Der Winter ist im Tessin milder als in der Oberpfalz. X wird antworten, ja, aber dafür ist der Mittelaltermarkt von St. Egidio der berühmteste. Adepten des im letzten Modell erläuterten, des letzten Modells, tendieren schon an dieser Stelle zu rufen, Trenchcoat ist immer Agent. Weiß doch jeder. Man ahnt verstört, wie vielen Menschen hier schlechter Kleidungsstil die Reputation mindestens im Normalverlauf der Dramaturgie aber fast das Leben kosten könnte, wie wir gleich sehen werden. Die 4 Merkmale, die Agent X nun bei seinem Informanten Y checken wird, Borsalino, Trenchcoat, Ort und Zeit und Kennseits, okay, es sind 5 Merkmale, Das ist das, was wir ein Profil nennen. Stellen wir uns vor, Agent X ist zur rechten Zeit am rechten Ort und tatsächlich spricht ihn ein Typ mit beigem Trenchcoat mit den oben genannten Worten an. Allerdings, er trägt keinen Borsalino, sondern, was einem Agenten wie X natürlich ins geübte und von der letzten Keilerei gerade genesene Auge fällt, ein Stetson. Also er trägt keinen Borsalino, sondern einen Stetson. Wenn ihr euch mit Hüten nicht auskennt, kann ich nichts dafür. So. Wie wird er reagieren? Im besten Fall verstört in die Kathedrale stolpern, im schlimmsten Fall den Typ erschießen. Wir begreifen, was das Profilmodell der Identität aussagt. Erst die Kombination von Eigenschaften und Merkmalen macht einen Menschen, meine These, eine Kirche, unverwechselbar und einmalig. Nichts anderes macht in den Tatort-Krimis der sogenannte Profiler. Er engt die Menge der Tatverdächtigen durch Anhäufung von Merkmalen an. Das ist professionell. Der Zugriff erfolgt dann leider immer im Alleingang ohne SEK. Warum, weiß ich auch nicht. Genauso funktionieren die Erkennungsalgorithmen im Internet- und Informationszeitalter. Gesichtserkennung an Flughäfen und auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel. Da sitzt ja kein Asperger-Genie in einem geheimen Stützpunkt der NSA, der die Fähigkeit hat, sich unendlich viele Gesichter zu merken und diese dann Namen zuzuordnen. Der Computer misst nur Merkmale wie Nasengröße, Augenabstand und stellt zweifelsfrei fest, diese Kombination von Merkmalen trifft nur aus Dennis M. aus Hamburg zu, der gerade mit 108 statt 80 Stundenkilometern durch die Autobahnbaustelle dampft. Auch Shazam, die App, die man vor das Radio hält, um festzustellen, welcher Song da gerade gespielt wird, vergleicht nur das Audioprofil mit einer Datenbank. Insofern jetzt endlich auf die adventistische Identität angewandt, hat unsere Kirche entgegen allen Unkenrufen ein klares und unverwechselbares Profil. Es ist so unverwechselbar, dass schon wenige Merkmale zur Identifikation genügen. Da gibt es vielleicht einen Glaubensbruder, der von den 28 Glaubensüberzeugungen 2 ablehnt. Ist er deswegen kein Adventist mehr? Nein, sein adventistisches Glaubensprofil bleibt scharf und umrissen. Nun kann man sich natürlich darum streiten, ab wann das Profil unscharf und damit unadventistisch wird. Zieht man von den 28 Glaubenspunkten die circa 18 ab, die mehr oder weniger Bestandteil des apostolischen Glaubensbekenntnisses sind und daher von den meisten Christen geteilt werden, bleiben immer noch luxuriöse 10 Merkmale, aus denen sich ein unverwechselbares Profil ergibt. Nehmen wir einmal das gefürchtete Feindbild des liberalen Adventisten. Wie er mir hier und da ja leibhaftig begegnet und der im Reizreflexschema mit Pavlovscher Berechenbarkeit auf Schlüsselbegriffe reagiert. Daniel, Reiz, Reaktion, Antiochos. Ellen White, Reaktion, Plagiat. Notorisch muss er sich anhören, du bist ja kein Adventist mehr. Daraufhin selber befragt, empört dieser sich aber, denn er ist ein flammender Verfechter der Seelensterblichkeit, des Sabbats, des Annihilationismus. Frag mich später, was das bedeutet, und der mündigen Taufe. Während dies die einzigen Lehrpunkte, die ihm neben den christlichen Grundlehren wichtig sind, er fände keine andere Kirche als die unsrige, um darin heimisch zu werden. Um diesen Beitrag mit einem persönlichen Wort zum Abschluss zu bringen. Ungeachtet der ungeklärten Frage, wie viele Merkmale einen zum unverwechselbaren Adventisten machen und ob man als Pastor mehr braucht und als Vorsteher noch mehr, gilt für mich persönlich, die Adventgemeinde ist mein Zuhause. Weil ich dieses Profil an Überzeugungen nirgendwo finden würde. Es ist einzigartig. Das gibt mir meine adventistische Identität. Hier haben auch diejenigen Platz, derer es nicht wenige gibt, die nämlich gar nicht so viel mit Lehre unterwegs sind, sondern die einfach sagen, hier gehöre ich hin, weil ich die Liebe Jesu hier erlebe. Vielleicht sind das ja die wahren Adventisten. So viel zu diesem Text. Das war natürlich jetzt ein bisschen Gedicht gedrängt, hier und da auch mit einer Prise Humor und Sarkasmus. Ein Beitrag zur Identität. Aber ich hoffe, ihr habt begriffen, worum es mir erstmal geht. Dass ich sage, unter den jetzigen Umständen haben wir jetzt die vier Hüte mal betrachtet und gesehen, irgendwie scheint es ja ein Profil zu geben, was sie dennoch zusammenhält. Okay, wir belegen uns auch ganz gut. Und ihr kennt sicherlich die Geschichte des jungen Pastors, der in eine Pfarrgemeinde kommt und ganz unsicher ist, was die Gepflogenheiten in jener Pfarrgemeinde sind. Und dann beim ersten Gottesdienst bittet er die Gemeinde zum Gebet aufzustehen und merkt schon, oha, das war ein Fehler, weil einige knien sich hin, andere bleiben sitzen und andere rufen anderen zu, sie sollen sich hinknien oder sitzen bleiben oder aufstehen. Da merkt er schon, ich bin unsicher, wie wir das hier gemacht. Also ruft er seinen alten Kollegen an, der freudig in Rente gegangen ist. Sag ich mal, Kollege, pass mal auf. Ich bin hier nur so ein bisschen unsicher, was die Tradition ist in unserer Gemeinde, ja, beim Beten. Stehen wir da jetzt auf? Bleiben wir sitzen? Oder knien wir uns hin? Ich möchte wissen, was die Tradition ist, weil ich bin hier der neue Pastor. Denn im Moment sind die nur daran, sich zu streiten. Genau das ist unsere Tradition, sagt der Alte. Das können wir gut. Lass mich euch einen Lösungsvorschlag geben. Und ich habe gesagt, ich mache dann nicht allzu lange. Ich versuche euch was zu skizzieren. Weil man kann immer viele Typologien machen und man kann die auch noch unterteilen. Und dann könnte man auch 7, 8 und 12 Typologien machen. Das wird dann aber irgendwann unerotisch, weil das verliert sich dann, ne? Ich möchte einen Vorschlag machen, theologischer Art, weil ich bin auch Theologe, als solcher ausgebildet und mir sind ein paar Sachen wichtig. Die Schwierigkeit, die wir bis jetzt hatten, in den vier Hüten, in dem Text, den ich geschrieben habe, ist ja, dass wir so einen Begriff haben, adventistisch, und versuchen, den mit Inhalt zu füllen und stellen fest, geschichtlich, auch theologisch, oder geografisch sogar, füllen wir diesen Begriff unterschiedlich. Ja, sonst hätten wir ja nicht die verschiedenen Hüte. Ja? Und das gibt einem manchmal den Eindruck, es gibt so viele Definitionen von Adventismus, wie es Adventisten gibt. Und bei dieser Profil, bei diesem Profilmodell ist ja eine Menge an Vielfältigkeit möglich. Ja? Im Übrigen, dieses Profilmodell bildet ja nur die Realität ab. Das ist ja kein Modell, was ich vorschlage, sondern ich sage, wir sind alle unterschiedlich unterwegs und es gibt immer mal auch Glaubenslehrungen, Überzeugungen, Praktiken, die wir unterschiedlich sehen, unterschiedlich handhaben, auch im Übrigen weltweit. Also die beschworene Einheit, um die es jetzt immer geht, die ist ja in den Fragen der Praxis oft gar nicht vorhanden. Wir haben durchaus Lebensstilfragen völlig unterschiedlich geregelt und das auch in der Vergangenheit zu machen. Wenn wir also das Wort Advent nehmen, ich schreibe es einfach mal hier so drauf, bitte jetzt nicht mit der Jahreszeit verwechseln, Aber ihr seid ja gelernte Adventisten, von daher mute ich euch das zu. Ist meine These für heute Nachmittag und danach können wir dann, also wenn ich das vorgestellt habe, das Modell, können wir gerne mal so ein bisschen darüber nachdenken, ist, wir versuchen bis jetzt zu definieren, wie wir das anfüllen. Ja? Also was meinen wir, wenn wir adventistisch sagen? Und dann setzen wir uns die verschiedenen Hüte auf und entweder sie passen uns oder nicht. Oder wir haben unterschiedliche Leute und wir keilen uns darüber. Ich halte das grundsätzlich, ich möchte gerne den unterschiedlichen Weg gehen. Ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen. Meine Ansicht ist, das muss uns definieren, was wir für Überzeugungen haben. Also nicht wir füllen den Begriff, wie es uns gerade passt, sondern wir müssen zuhören und hinhören, was der Begriff uns eigentlich sagen möchte. Seid ihr dabei? Wenigstens tut so, als ob, ja? Also, Advent bedeutet von seiner Ursprünglichkeit ja nicht Wiederkunft. Ja? Alles, was mit Wieder zu tun hat im Lateinischen, ist mit Re, also Reanimation, Respiration, Recklinghausen, da komme ich auch her, da war ich mal. Advent bedeutet einfach nur das Kommen, also Ankunft. Ich kürze es noch weiter ein, ab das, jetzt habe ich meine Fähigkeit zu schreiben, habe ich heute schon eingebüßt. Die werden sagen, zu viel Kaffee getrunken, jetzt werden die Buchstaben krumm, das war ja klar. Das Kommen. Gemeint ist das Kommen Gottes. Meine These ist, dass wir im Adventismus eine Geschichte erzählen. Und das ist die Geschichte vom kommenden Gott. Von Gott, der zu den Menschen kommt. In aller Kürze. Man kann das Evangelium genau darunter sehen. Genauso wird es auch angekündigt. Ob das jetzt hier bei Maria ist, war doch Maria, oder? Er wurde gesagt, du sollst ihn Immanuel nennen. Immanuel hat sie ihn aber gar nicht genannt. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ja? Das war Programm, das war ja ein alttestamentlicher Text. Der heißt vom Sinn her, Gott mit uns. Gott mit uns. Da scheint sich was zu verändern, da scheint sich was zu verwirklichen in diesem Neuen, was angekündigt wird, in Jesus Christus, der angekündigt wird, der zu den Menschen kommt. Ich glaube, dass sich dieser Advent vollzieht, das ist auch jetzt grob vereinfacht, zur schematischen Darstellung, in drei großen Bewegungen. Davon kennen wir zwei, ganz gut, also wir kennen alle gut, aber wir haben sie meistens nicht zusammengesehen. Das eine natürlich Jesus Christus. Ich habe das jetzt einfach mal mit dem Kreuz hier belegt. Das andere, da habe ich überlegt, also ich mache da jetzt mal einen Blitz hin, ne, er wird wiederkommen wie unerwartet, das ist die Wiederkunft. Nach diesem Schema wäre also die Wiederkunft das dritte Kommen Gottes, aber das ist ja nur eine Schematisierung. Und wir haben auch hier, da mache ich jetzt nur mal, soll ich ihn da jetzt mal hinmachen, den Menschen. Vielleicht auch noch ein Tierchen. Naja, besser gelingt es mir nicht heute. Die Schöpfung. Also die drei Großereignisse, die uns geschildert werden in dieser Bibel, die uns eine Geschichte erzählt. Also auch das ist schon mal ein Unterschied. In diesem Modell, glaube ich, und das ist gut adventistisch, wird uns eine Geschichte erzählt, keine Philosophie, keine Ethik vermittelt direkt, sondern es wird uns eine Geschichte erzählt. Das ist eine erzählbare Geschichte, deswegen nennen wir sie auch der große Kampf oder wie auch immer. Das ist auch ein Riesenpfund unserer adventistischen Tradition, dass wir anders als viele anderen christlichen Traditionen, wenn wir nach unserem Glauben befragt werden, können wir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die da anfängt irgendwo im Himmel, und da aufhört im Paradies, können wir durchgängig als großen Bogen erzählen. Das habe ich noch von keinem anderen erlebt. Also Lutheraner, Methodisten, Katholik, die können dir diese Geschichte hier erzählen, die Geschichten von Jesus. Aber eine Geschichte Gottes mit dem Menschen, zusammengefasst unter das Kommen Gottes zu den Menschen, das ist ein wirklicher, das ist ein Pluspunkt, das ist ein Pfund, was wir haben. Hier würden wir sagen, zunächst realisiert sich das Kommen Gottes in der Schöpfung. Wie genau? Naja, es wird uns geschildert, wie diese Welt erstmal die Voraussetzungen fürs Leben geschaffen werden und ganze Schöpfungsbericht. Dann kommt eine kleine Zäsur zwischen Kapitel 1 und 2. Und dann wird uns gesagt, das ist uns ein Leib- und Magentext, dass Gott nicht nur schafft, sondern dass das Ganze ein Ziel hat. Und das Ziel ist, er möchte sich selber in diese Schöpfung hineinbegeben und er macht das, indem er aufhört zu schaffen und indem er Ruhe macht und aufhört. Es ist von vielen Theologen im Übrigen, wenn man diese Texte liest von ihnen, festgestellt worden, auch gerade deutschen Theologen, nicht weit von hier, Tübingen zum Beispiel, Moltmann, der gesagt hat, am Sabbat gibt Gott sich selber, begibt sich in seine Schöpfung. Das heißt, er ist nicht nur der Gott, der was macht, so wie manchmal gesagt wird, ja, Gott ist Universum, der ist wie so ein Keksbäcker und dann hat er den Planeten, schiebt er durch und dann den nächsten und so, oder ständig am Produzieren, ne, und Fruchtbarkeit im ganzen Universum und so. Genauso wird es ja nicht geschildert, sondern er fängt mit diesem Projekt an, er bringt es zu Ende mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist, hineinzugehen. Und wir sehen dann die Schilderung im Garten Eden, wie Gott also sich dort in der Kühle des Abends, so wie ich sie auch gerade von der Seitentür erlebe, sich dem Menschen zuwendet. Wir sehen das dann auch, wenn die Dinge entgleisen, dass Gott gleich da ist. Also er ist dort. Er sagt, Mensch, Adam, wo bist du denn? Der rennt da hinterher. Der ist drin. Der ist nicht außen vor bei der Schöpfung. Er hat sie gemacht, um hineinzugehen. Also das Kommen Gottes ist hier ganz stark. Und man könnte hier verorten natürlich, wir bleiben gut adventistisch, den Sabbat als ein Sakrament sozusagen oder ein Symbol dieses Kommens Gottes in diese Welt. Wenn wir dann schauen, was das bedeutet, dann würde ich hier sagen, am Anfang steht ja nicht nur das S für Sabbat, sondern meistens, wenn wir es erzählen, steht das S für Sünde. Und wenn ihr etwas beobachtet habt, das ist in allen vier Adventismen hier, bei allen vier Hutträgern, dann ist das, dass das Evangelium immer eine Voraussetzung braucht. Nämlich die Sünde. Ja? Also ohne Sünde, ohne schlechte Nachricht, gibt es bei uns keine gute Nachricht. Da sind wir auch gute Deutsche, da bestehen wir drauf. Ich habe meine Zweifel, ob hier erfasst wird, was gemeint ist. Wenn ihr die paulinischen Texte liest, dann empfehle ich euch die Texte, das könnt ihr gerne konkordant euch zusammensuchen, im Internetzeitalter kein Problem, wo Paulus über das Mysterion Jesu oder Christu, also über das Geheimnis Gottes redet. Da denkt man ja erstmal, Mensch Paulus, du sollst doch einfach nur den Leuten erzählen, wie sie zu leben haben als Gemeinde. Wenn ihr die Hymnen lest, ja, der berühmte Kolosser-Hymnus, ja, in ihm ist alles zusammen, vor Grundlegung und Erschaffung der Welt wollte Gott in ihm alles zusammenfassen. Wenn man das liest, dann denkt man immer, was hat der geraucht? Ja? Weil das ist so überschwänglich bei ihm. Römer 8, die Breite und die Tiefe und die Höhe, ne, der Liebe Gottes, die ist unfassbar und nichts kann uns davon trennen. Und diese Geheimnistexte liest, dann denkt man immer, Paulus ist mehr unterwegs, als zu sagen, es gab da ein Problem mit der Sünde und da musste Jesus kommen und das lösen. Diese Texte sagen, es gibt eine ursprüngliche Absicht Gottes. Und zwar ungeachtet der menschlichen Sündigkeit, die dann natürlich passiert. Nämlich diese Absicht Gottes ist, mit den Menschen zu sein. Das ist das Ursprüngliche. Dass Gott mit uns sein möchte, dass er kommen möchte, ist keine Reaktion. sondern eine Aktion. Alle diese vier Modelle kennen das Evangelium nur als Reaktion, nicht als ewigen Entschluss Gottes, uns zu Kindern Gottes zu machen. Das macht einen riesen Unterschied. Okay? Wenn wir weitergehen, könnten wir jetzt hier die Lücken füllen. Das Kommen Gottes. Ja, dann sehen wir, das Ganze gerät so ein bisschen aus den Fugen, Genesis 3 und so weiter. Dann gehen wir hier die großen Marker vielleicht durch. Dann haben wir hier den Versuch, meinetwegen ein Türmchen zu bauen, Turmbau zu Babel, ja, wo der Mensch wieder versucht, komm, das kriegen wir auch wieder hin. Wir möchten von unten nach oben arbeiten. Ja. Wir machen jetzt eine Theologie von unten, ne, so bauen so lange unser Gebäude zusammen, bis wir oben ankommen. Was sagt der Text? In einer herrlichen alttestamentlichen Ironie, als sie am höchsten gebaut hatten. Wörtlich sagt der Text, und Gott beugte sich herab, um zu sehen, was die Menschen machten. Das heißt, das Höchste, was du als Mensch bauen kannst, da muss Gott sich leider bücken, um es wahrzunehmen. Ja? Dann haben wir hier, auch sehr beliebt, bleiben wir bei unseren adventistischen Sachen, das große Zeltlager, also die Stiftshütte, unser tragbare, faltbares Heiligtum, mobil und allzeit einsatzbereit. Ja, Mose wird der ganze Bauplan gegeben. So, da haben wir hier die Heiligtumslehre und wir fummeln uns dann da durch. Macht auch Spaß, ist auch alles in der Bibel drin, was jedes einzelne dieser Gegenstände da bedeutet, auf was es hinweist und dann der große Versöhnungstag und so. Aber wir vergessen allzu leicht, dass in dem Moment, wo Mose die Anweisung bekommt, er aber auch schon die Sinnstiftung mitbekommt. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich unter ihnen wohnen kann. Ja? Wer diese Überschrift nicht hat, der hat keine Heiligtumslehre. Der ist schon vorbeigerannt, bevor er losgerannt ist. Ja? Also damit ich unter ihnen wohnen will. Das ist nichts anderes als die Geschichte, die hier schon angefangen hat, die gestört wurde, die fortgesetzt wird. Dann sagt, gut, dann machen wir eben Wüstenheiligtum, weil ich möchte denen beibringen, was meine Absicht ist. Meine Absicht ist, ich will zu Menschen kommen. Alles das ist schon, jetzt sage ich es mal theologisch, Proto-Inkarnation. Also das, was dann geschieht, nämlich dass Gott Mensch wird, ist in seinen Absichten da schon immer drin. Er will da sein. Er will da sein, wo wir sind. Okay? Später dann geht das Ganze auch nicht gut, weil er sagt, dann sagt er, na gut, dann machen wir irgendwie kein Zelt, machen wir einen Tempel. Ja? Und dann haben wir die nächste Institution Israels, aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu schreiben soll oder malen soll in meiner künstlerischen Kreativität hier, nämlich der Prophet. Ich hau hier nur so ein paar Pflöcke ein, ne? Der alttestamentliche Prophet ist ja ein Mahner des Eigentlichen. Ja. Der Prophet, bei aller Sozialkritik, die er auch raushaut und bei aller Vorhersage Daniel und Königreiche, hat aber immer im Grunde seines Herzens, Gott will euch das fleischerne Herz nehmen, er will euch ein, nee, umgekehrt war es, ne? Ihr müsst auch aufpassen, ne? Ich erzähle Quatsch, aber wenn ihr es durchgehen lasst, also das Steinerne nehmen und ein Fleischernes geben, das heißt, er möchte in uns wohnen. Es ist immer die Gegenwart Gottes in diesem Volk. Wo ist hier der Platz, dass Gott zu euch kommen kann? Wo soll Platz sein, wenn ihr den Armen unterdrückt und erniedrigt? Wo soll Platz sein, wenn ihr den Sabbat so begeht, Amos ist es, glaube ich, oder Hosea, dass ihr sagt, Mensch, wann ist er vorbei, dass wir wieder betrügen können, damit wir die Waage wieder fälschen können? So sagt, glaube Hosea ist es. Das sind wir. Und dann natürlich haben wir das Großereignis, wo die Stränge alle zusammenlaufen und wir feiern im Abendmahl, in der Taufe, in den Sakramenten, die wir ausüben. Also feiern wir das Kommen Gottes als Mensch. Die große Erzählung, der große christliche Beitrag zu sagen, Gott wird Mensch. Und das ist mehr Das habe ich heute schon gesagt, als nur eine Voraussetzung. Nach dem Motto, naja, wer am Kreuz sterben muss, der muss auch irgendwie vorher Mensch werden. Ne? Damit umgehen wir aber die Tatsache, dass allein schon die Schilderung dieser Geschichten, die Ankündigung des Ereignisses und später die Überzeugung der Apostel, allen voran Paulus, dass er das auch geblieben ist. Ja? Abwehr von Doketismus und die ganzen historischen Häresien, wo gesagt wird, ja, Jesus ist vielleicht Mensch geworden, aber nicht so wirklich. Also der hat das angetäuscht. Der hat den Satan, der hat links geblinkt und ist rechts abgebogen. Ne? Nein, nein. Das ist übrigens auch das, was dann im Johannesbriefen bezeichnet wird als Antichrist. Wer nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, der ist der Antichrist. Also der ist komplett auf der gegenchristlichen, der ist sozusagen Geisterfahrer, christlicher Geisterfahrer. Ne? Hier unten sag mal Geisterfahrer. Ne? So. Und dann haben wir also dieses Ereignis, muss ich nicht länger weiter ausführen, und wir haben aber auch das Leben selber. So macht das Leben Jesu viel mehr Sinn, weil jede einzelne der Überlieferungen ist eingebettet in das Großthema. So sieht es aus, wenn Gott zu den Menschen kommt. Und Johannes wird nachher sagen, er ward Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Das ist eine Anspielung auf Mose, der wollte gerne auch die Herrlichkeit sehen, aber Gott hat gesagt, niente. Dann fallen dir die Augen aus und du läufst als Zombie rum. Nee, das geht nicht. Aber in Jesus, sagt er, haben wir die Herrlichkeit gesehen. Wir brauchen gar nicht die großen Erdbeben, den rauchenden Sinai. Wir haben es schon gesehen. Gott wird Mensch. Dazwischen haben wir dann hier die große Kluft, in der wir uns ja auch irgendwo befinden. Und da haben wir dann, ich male jetzt einfach mal eine schicke Kirche hier hin, ein bisschen traditionell, mit Glockenturm, allem drum und dran. Und ein Kreuz auch oben drauf, damit keiner sich beschwert. Das ist das, was wir als die Ära der Kirchengeschichte bezeichnen. Und am Anfang davon hebt das Ganze an. Oh, jetzt wird es schwierig, jetzt muss ich eine Taube malen, ey. Das wird ein Schmetterling, nee, das geht nicht. Ich muss diese Taube hinkriegen. Ein bisschen wie der Bundesadler, unsere Taube, ne? Ich glaube, im Urtext heißt es auch, er kam als Pinguin auf ihn herab, wenn ich das genau betrachte. Ne? Also, neulich habe ich mir auch Gedanken drüber. Ich schweife gerne aus, Freunde, wir haben Zeit. Mein Zug geht morgen früh, also. neulich wurde ich gefragt, ja, diese ganze wie nennt man das, Ikonografie und eine Taube und was die Taube alles bedeutet und der Frieden und Patati und Reinheit und so. Und dann schoss es mir durch den Kopf. Die Taube, meiner Ansicht, ist nur deswegen gewählt, weil sie nichts Besonderes ist. Ja, man hätte ja, wenn ich gesagt hätte, der Heilige Geist, da hätte ich einen Paradiesvogel von Papua-Neuguinea genommen, ja? Oder einen Strauß, der legt wenigstens dicke Eier. Ne? Ich habe mal so eins verschickt per Post, das war teuer. Ja? Und dann haben es meine Eltern aufgebohrt und auf den Kompost geschmissen. Bin auch heute sauer. Und oder den Weißkopfseeadler haben ja durchaus andere Nationen auch schon gesehen. Das ist ein Vogel. Eine Taube, Freunde, ey. Die gibt's überall. Das ist. Aber es ist genau wie die Inkarnation. Jesus wird Mensch wie wir. Der Heilige Geist sagt, ich komme nicht als Sondervogel, als Taube, das kennen wir, das erkennen wir wieder. Da sehen wir was drin. Also stretch das nicht zu sehr hier, die Taubensymbolik. Aber was ich damit sagen will, dieses zweite Ereignis, nämlich Pfingsten und die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist ja nur wieder eine andere Art, die gleiche Geschichte zu erzählen. Wie kommt Gott zu den Menschen? Er kommt jetzt in der Form des Heiligen Geistes in uns. Man könnte das auch sagen, Gott mit uns, Gott in uns, Gott für uns. Also verschiedene Präpositionen da einsetzen. Und natürlich dann, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, haben wir als Adventisten auch hier ein riesiges Pfund, wo viele uns beneiden, also auch meinen ökumenischen Freunden, die sagen, Mensch, Wiederkunft und so. Da habt ihr was los. Ey. Das steht in der Bibel drin und wir erzählen nichts von und ihr redet was davon. Das finde ich gut. Ja. Ich habe mal da bei irgendeinem ökumenischen Gottesdienst in Kiel in der großen Kapelle eine Predigt gehalten, habe ich gedacht, so die kriegen jetzt für die volle Wiederkunftsbreitseite von mir, ne? Der Herr hat sie in meine Hände gegeben, ne? So, dann haben wir da geredet und ich habe denen Wiederkunft gegeben, habe es denen voll eingeschenkt, ne? Die haben sich gefreut wie Bolle, ja? Die waren froh, die haben gesagt, Mensch, bei uns hören wir nichts darüber und das sind tolle Texte im Neuen Testament. Ja, wir haben am Grindel jahrelang so einen Glaubensgrundkurs gemacht, darf man ja gar nicht sagen, Alpha-Kurs, dann fallen andere tot vom Hocker. Aber wir haben ja immer, ich habe ja immer selber bestimmt, was ich sage. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mich hinstelle und irgendwas sage, was andere geschrieben haben. Also ich sage schon das, was ich denke. Und dann ist mir aufgefallen, tolle Grundthemen, gut aufbereitet. Ich habe das so auf meine eigene Art gemacht. Es geht ja so über 10 Wochen. Und irgendwann habe ich gesehen, also was die da alles in diese 10 Wochen packen. Und die nennen das Grundkurs des Glaubens. Mit keinem Wort wird die Wiederkunft erwähnt. Das zentrale auch Thema des Neuen Testaments, die Folie der Hoffnung, auf die sich alles projiziert und alles wartet im Neuen Testament, auf dieses Kommen Gottes zu den Menschen in der Vollendung, da beschäftigen sie sich gar nicht. Da habe ich irgendwas rausgekegelt, habe das da reingepackt. Irgendwann war ich mal da bei so einem Tag, da haben die mir gesagt, ja, eigentlich ist ja die Folge der Themen, das ist ja inspiriert. Da habe ich gedacht, ihr habt ja eine blühende Fantasie, ich mache da, was ich will. Ja, haben sie gesagt, das ist auch gut. Also sie waren dann doch sehr zufrieden damit. Aber hier die Wiederkunft, die Vollendung. Jetzt sehen wir schon, dass das Ganze, und damit werde ich dann es bewenden lassen. Und dann lese ich auch noch einen Bibeltext vor, nur damit ihr nicht sagt, der hat überhaupt keinen Bibeltext gelesen. Das Ganze hat eine Dramaturgie. Normalerweise erzählen wir das Evangelium, dass wir sagen, ja, also da war ein Problem. Ja, wir fangen ja meistens mit dem Problem an. Kurz war es gut, Kapitel 1 und 2. Ne? Kurz war es gut. Und dann ist diese Schlange dazwischen gegrätscht. Und auf einmal ist es alles irgendwie, hat sich dann pulverisiert. Und ihr kennt vielleicht diese Darstellung, ich male sie jetzt nicht hier auf, weil das würde mein schönes Gemälde zerstören, dass dann gesagt wird, also wird dann irgendwie so immer gesagt, Paradise lost, Paradise, wie heißt das, restored. Gibt es immer ganz viele schematische Darstellungen, die sagen, das Evangelium heißt eigentlich, wir waren mal im Paradies, ist nicht gut gelaufen, das Ziel ist, dass wir wieder hinkommen. Natürlich hat das auch was Biblisches, weil am Ende sehen wir das. Dass das wiederhergestellt wird. Aber ich glaube, es wird wiederhergestellt nicht wegen der Sünde, sondern trotz der Sünde. Ich glaube, dass die ursprüngliche Absicht Gottes bei dem Menschen zu sein, dass er diesen Weg durch einen Umweg immer noch erreicht. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich möchte euch eine positive und wie ich auch finde, biblische Vision geben. Denn ich glaube, wir haben 2 Funde als Adventisten. Erstens, wir haben was zu erzählen, eine Geschichte. Ja? Und die Geschichte fängt im Himmel an, denn das, was da im Paradies schief geht, das geht im Himmel schon schief. Ja, wenn wir Offenbarung lesen, Kapitel 5, wo es zu dieser Thronsaal-Vision geht, und das ist eine der zentralen Szenen im Offenbarungsbuch, wo dann alle sagen, hier ist ein Buch, das hat 7 Siegel, wer kann es öffnen? Und alle. Also genau besteht da, wer ist würdig, das Siegel zu brechen und zu öffnen? So. Und dann rätseln alle rum, oh, die 7 Siegel und das und das und die gelbe Gefahr und der also alles, was wird da. Jeder Historiker hat einen Freischuss. Ja? Packst du rein, was du willst. Genau genommen, wenn wir dann studieren, die einzelnen Siegel, fragen wir, was ist Neues passiert? Bei Mord und Totschlag ist für irgendjemanden irgendwas Neues dabei, weltgeschichtlich gesehen, in den 7 Siegeln. für niemanden was Neues dabei. Im Grunde genommen wird es nur noch blutiger geschildert. Ne? Das Neue dabei ist, dass selbst der Himmel, der ein Problem hat, nämlich sagt, das ist die Problemlage, aber wie gehen wir damit um? Und alle sagen, die 24 Ältesten da mit Augen vorne, hinten, rechts, ne? Die sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann auf einmal mitten in der Offenbarung ein Lamm wie geschlachtet. Ein Opfer von Gewalt. Du möchtest mich ja wieder mit Strom versorgen, ne? Applaus für die Technik hier. Und dann sehen wir mitten im Mittelpunkt dieser Offenbarung Jesus Christus, ein Opfer von Gewalt. Wir sehen also, Gott löst dieses Problem des Bösen komplett anders, als es selbst die im Himmel gedacht hätten. Komplett anders. Das nur als kleine Vorschau, damit ihr auch sagen könnt, Mensch, von Mose bis Offenbarung war heute alles drin. Und ich möchte euch einen Text noch mitgeben. Und dann gehen wir in den Schlagabtausch. Und zwar, ihr könnt das auch mit aufschlagen. Ich habe es hier nur gerade in dieser Form in Epheser. Ein schöner Paulus-Text, ja? Epheser 1, Abvers 3. Gelobt sei Gott. Kleine Vorwort noch dazu. Denkt an das, was ich gesagt habe. Redet Paulus nur von einem Problem der Sünde, das gelöst wird? Oder wenn Paulus von Christus redet, welches Vokabular benutzt er dann? Ne? Dann versucht ein bisschen das hier im Hintergrund zu behalten. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da steht nicht, weil er die Sünde ein Problem darstellte. Nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Eines der allerlängsten Worte im griechischen Neuen Testament ist an dieser Stelle, nämlich, und deswegen habe ich diesen Text ausgesucht, ich werde die ganze Zeit gefragt, wie kriegen wir denn die ganzen Pfeifen unter einen Hut? Ja? Ja, ich habe gesagt, wir haben uns alle begrüßt am Anfang, du bist ein schräger Vogel. Ja? Und die Frage, die so schwer zu beantworten ist, wie bleiben wir denn unter diesem Dach zusammen? Weil auch wenn wir nicht genau definieren können, was adventistische Identität ist, so richtig drauf verzichten will keiner, ne? Also ich auch nicht. Das ist meine Heimat hier. Fühle mich hier wohl, ja? Manchmal fühle ich mich auch unwohl, aber im Großen und Ganzen hatte ich auch Glück mit den Gemeinden, wo ich groß geworden bin als Kinder. Waren klasse Leute dabei. Das ist meine Heimat. Dieses Wort hier ist eines der längsten im Neuen Testament. Ich weiß gar nicht, ob ich sie nochmal drauf kriege. Anakephalosastai. Anakephalosastai. Irgendwie, ja, meine Stimme macht das gar nicht mehr mit, meine Zunge. Das heißt, ist ein Wort, was auch eine Wortkonstruktion ist. Es ist sozusagen ein Kunstbegriff. Da ist Kephalos drin, das einfach nur Kopf heißt. Ich übersetze es frei Hut, nämlich alles unter einen Hut zu bringen, alles in einem Kopf zusammenzufassen. Ja, insofern redet der Text sehr wohl davon, dass das Geheimnis Christi ist und seine Geschichte mit uns, dass er möchte eigentlich das alles zusammenfassen. Na, und jetzt sind wir unterwegs und möchten den Laden auch zusammenhalten. Und spätestens an der Stelle sage ich, Paulus, du hast gerecht. Du hast recht, das ist ein Job, den kriege ich nur sehr schwer hin. Ja. Aber wenn ich hier lese, der Wille Gottes ist es, alles zusammenzufassen, alles unter einen Hut, einen Kopf zu bringen, dann kann ich zunächst erstmal darauf vertrauen, dass er das schafft, wie auch immer. Und vielleicht als letzten Gedanken, den ich hier einpflege, dann wird auch der Christ, der mein Parteibuch nicht teilt, für mich nicht so sehr zur Gefahr als zum Bruder. Denn wahrscheinlich soll der auch mit zusammengefasst werden, wenn das hier gemeint ist. Damit möchte ich es erstmal hier beschließen. Und wir können dann das fröhliche Schießen ist dann eröffnet. 3 Schuss, 2 Euro.
Ja, Dennis, herzlichen Dank für deine Ausführungen, die uns sicher einiges an Stoff zum Nachdenken gegeben haben. Und jetzt sind wir alle dran. Vielleicht gibt es Anmerkungen oder Rückmeldungen oder ihr habt Fragen an den Dennis, solange er da ist. Du hast gesagt, morgen früh fährt dein Zug wieder. Besteht die Möglichkeit. Ja? Wir haben hier zumindest ein Mikrofon, vielleicht nehmen wir das noch dazu. Wenn ihr so nett seid, euch kurz meldet und dann haben wir die Möglichkeit für Beiträge. Bitte schön, hier vorne gleich.
Okay. Vielen Dank für deinen sehr instruktiven Vortrag und ich fand es tatsächlich sehr bereichernd und auch unglaublich plausibel, was du hier vorgestellt hast. Und ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du ja, dass sowas wie Identität, also oder beispielsweise der Begriff Adventismus oder Advent, eigentlich nicht diskursiv zu verhandeln sein. Also, dass man sich nicht irgendwie innerhalb einer Gruppe einig darüber werden muss, was ist jetzt damit gemeint. Sondern du hast ja gezeigt, dass es irgendwie, man kann es auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber etymologisch ableiten und sehen, dass dieser Begriff irgendwie schon an sich so normative Implikationen hat. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du, dass diese Implikation eigentlich ein Mythos ist, also im positiven Sinne. Ne? Wir haben irgendwie eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte muss auch irgendwie hörbar werden. Und daran möchte ich meine Frage anschließen, und zwar müssen wir möglicherweise, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwie unser Problem ist, müssen wir möglicherweise unsere Sprache neu überdenken. Weil wenn man sich anschaut, wie wir über diese Dinge sprechen, deswegen fand ich das unglaublich erfrischend, wie du darüber gesprochen hast, dann folgt unser Sprechen irgendwie so verstaubten, konservativen Logiken zum Teil. Also es sind irgendwie Floskeln und oft vergisst man eigentlich, was man damit meint. Vor allem, wenn man anfangen möchte, das irgendwie an Jugendliche zu vermitteln oder so, dann wird schnell klar, die verstehen gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Also Sprache wird ja auch immer von einer Gemeinschaft getragen. Und ich frage mich, ob man nicht eigentlich also sozusagen diesen Mythos oder die Geschichte so erzählen muss, dass sie wirklich universalistisch ist und nicht exklusiv oder ausschließend oder so. Also weil, das kennt man ja, ne, wenn man nicht Adventist wäre und manchen Predigten zuhört, man ist von vornherein ausgeschlossen, man kommt nicht mit, das ist irgendwie die Sprache Kanaans oder so. Und ich frage mich, ob nicht das Problem ist, dass sich da bestimmte Sprachen konserviert haben oder bestimmte Floskeln konserviert haben, die von vornherein irgendwie einen Zugriff erschweren auf diese Geschichte, die ja eigentlich universalistischen Charakter hat und die vielleicht nicht nur ein adventistischer Mythos ist, sondern eigentlich ein ein global christlicher. Mhm.
Erstmal zum Thema der Sprache. Das finde ich sehr interessant. Ich bin als 17-Jähriger, ich glaube, ich habe es heute auch erzählt, ich habe euch ja mein ganzes Leben hier erzählt, ne? Bin ich nach Südfrankreich gegangen und ich kam dann zurück, des Französischen einigermaßen mächtig, und wurde relativ schnell eingesetzt, wenn französische Referenten da waren, um zu übersetzen. Später dann auch fürs Englische. Und ich habe seit meinem 18. Lebensjahr Übersetzungsdienste geleistet, ganz viel. Und dazu, wenn man das studiert, ich habe es nicht studiert, zählen ja die Translationswissenschaften. Die befassen sich ja damit, wie kann denn ein Idiom, nämlich eine Sprache, in eine andere überhaupt übertragen werden, angemessen? Was ist eine angemessene Übersetzung? Ich habe immer relativ freie Übersetzungen gewählt. Manche waren damit zufrieden, andere fanden das zu weit vom Urtext entfernt, wenn ich jetzt irgendjemanden übersetze. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass das ja die Herausforderung der Theologie ist. Also meine These ist, und da sind wir wieder bei Sprache, bei deinem Thema, ist, wir haben das Wort nur in Worten. Also und diese Worte unterliegen unglaublichem Wandel, weil Sprache immer im Wandel ist. Wir merken das ja schon daran, dass wir ständig unsere Bibelübersetzung nochmal überarbeiten und anpassen müssen. Könnte nicht jemand irgendwann die definitive Bibelübersetzung bringen? Wir merken das schon daran, dass ein, da prügelt mich nicht dafür, dass durch Sprache, aber auch durch den garstigen Graben der Geschichte, ein direkter Zugang zu dieser Offenbarung des Wortes gar nicht zugänglich ist. Also wir müssen uns ja diese Sprache erarbeiten. Andere Religionen haben das anders gelöst. Die sagen, der Koran ist nur im Arabischen verständlich. Alles andere ist vielleicht eine Annäherung, aber ist keine Offenbarung. Ja? Wir sagen, nein, die Bibel ist Gottes Wort, müssen uns aber immer an dieser Sprache vorbeidrehen. Und Theologie ist nichts anderes als Übersetzung. Ich habe festgestellt, alles, was ich als Pastor gemacht habe, ist nichts anderes als das, was ich als Übersetzer gemacht habe. Ich habe versucht, irgendwie den Text A in den Text B zu bringen. Und zwar so, dass derjenige, der es hört, sagt, ja, jetzt habe ich den verstanden. Ja, das ist also Theologie ist Translationswissenschaft. Und insofern hast du recht, ohne eine ständige Erneuerung dieser Sprache in die Relevanz des Lebensalltags hinein, kann uns gar nicht das gelingen. Ich spreche jetzt rein menschlich, was der Paulus sagt ja auch, der Heilige Geist, das ist ein Übersetzungskünstler. Unser Stöhnen und Seufzen, das übersetzt er in Gebete. Also da geht noch was, ja, auch an unserer Fehlbarkeit vorbei. Aber ja, die Kirche wird an ihrer Sprache irgendwann ersticken. Das ist ja eine These, ich glaube, es ist ein Buch, was gerade diskutiert wird in der evangelischen Kirche. Verrecken. Ich habe es ja noch fein gesagt, ne? Aber du musst da jetzt wieder sprachlich deutlich werden. Aber ich weiß nicht, ob das deine Frage irgendwie beantwortet. Ich möchte, dass du zufrieden hier nach Hause gehst. Okay.
Jetzt haben wir eine Wortmeldung hinten. Daniel?
Ich möchte gerade anknüpfen jetzt vom Sprachlichen her. Also ich habe deine Ausführungen sehr geschätzt, auch das Lebendige dabei. Hat mich sehr, sehr berührt. Bei der Sprache, ich mache die Beobachtung, dass das Wort Adventismus unglaublich viel gebraucht wird. Adventismus heißt, Ismus ist eine Ideologie. Ideologie kennzeichnet sich darin, dass sie über dem Menschen steht. Und dass dann eigentlich echte Begegnung gar nicht mehr möglich ist. Aufgrund einer Ideologie. Ich habe kein Problem mit all diesen vier Hüten, wenn es nicht eine Ideologie wird. Meine Erfahrung ist jetzt in meiner beschränkten Wahrnehmung meiner Ortsgemeinde, dass ich vor lauter Ideologie nicht mehr Mensch sein kann. Und dann auch echte Begegnung nicht mehr stattfindet. Ich schätze, dass du da die Geschichte ins Zentrum stellst, also Geschichte der Begegnung eigentlich. Aber was machen, wenn ich merke, Begegnung ist nicht mehr möglich, sondern nur Ideologie noch?
Ja, dir ist vielleicht aufgefallen, dass als ich meine erste Folie hier gezeigt habe mit der Überschrift, habe ich sie genannt vier Adventisten. Ich hätte auch inklusiv Adventistinnen sagen können, aber ich habe es extra so gewählt, dass ich nicht gesagt habe vier Adventismen, weil ich auch so ein bisschen zurückschrecke davor. Erstmal zum Begriff selber. Manche Begriffe sind unglücklich. Ein Ismus ist eine Ideologie. Allerdings sind Begriffe immer auch Krücken, die was aussagen wollen. Also haben sie auch ihre Berechtigungen. Was dahinter beobachtet wird, ist natürlich das, wo sich das Evangelium schnell in sein Gegenteil verkehrt. Nämlich da, wo... Also ihr habt vielleicht gemerkt, in dem, was ich erzählt habe, in der Predigt oder auch heute Nachmittag, dass das, was du sagst, echte Begegnung auf Augenhöhe, inklusive wir hören mal aufeinander, wir bewerten uns nicht gleich vorne ab, wir tolerieren bis zur Schmerzgrenze unsere Unterschiedlichkeit, dass das für mich eigentlich nicht nur eine Voraussetzung des Evangeliums ist, sondern sein Inhalt. Und das ist der Unterschied. Wir dürfen nicht so reden, wir sind Christen, wenn wir das alles hinkriegen und wir müssen uns alle lieb haben, sondern das ist der Inhalt des Evangeliums. Da manifestiert es sich, da zeigt es sich. Also es gibt eine Möglichkeit, in einer Predigt vor 2 Wochen bei unserer Konferenz habe ich gesagt, da wo Kirche, da wo die Liebe nicht mehr im Mittelpunkt steht, hört die Kirche auf, Kirche zu sein. Ja, da ist der Inhalt nicht mehr gegeben. Wir können noch die ganze Botschaft haben. Paulus sagt es ja anders, wenn wir das alles haben, wir kriegen alles auf die Reihe und haben die Liebe nicht, ja, dann Ding Dong. Also, ne? Also das kann ich nur unterstützen. Diese Begegnung muss stattfinden können. Sie braucht eine gewisse Offenheit des Herzens, weil ich diesen anderen schmerzvoll erleben muss. Ein Bonhoeffer-Zitat hat mir sehr geholfen. Andere kannten es, ich noch nicht, aus Widerstand und Ergebung, wo Bonhoeffer sagt, wem die Vorstellung von Gemeinde wichtiger ist als die Gemeinde, der will nicht die Gemeinde. Ja? Das heißt, wer einfach nur seine Vision hat, wie es alles sein könnte, nach dem Motto, wir machen jetzt nochmal eine Punktemoderation hier, eine Kartenmoderation und wie ich es schon 1000 Mal gemacht habe, jeder schreibt jetzt mal auf, wie Gemeinde sein sollte. Wenn diese Vorstellung wichtiger ist, als den Menschen zu sehen, der da ist, dann hören wir auf, Gemeinde zu sein. Umgekehrt, was du ja schilderst, ist, ich möchte das nicht schönreden, Gemeinden hören auch auf, Gemeinde zu sein, wenn bestimmte Sachen nicht mehr erlebbar sind. Ja? Wenn du sagst, dass da keine Begegnung mehr stattfindet, dann hat es da an dem Ort aufgehört, Gemeinde zu sein. Das ist traurig und das ist tragisch und es fällt in den Bereich, der Sündenfall hat uns alle im Griff. Aber es muss auch benannt werden, dann, dass es aufhört. Und für manche hört dann auch teilweise die Gemeindemitgliedschaft auf, weil sie es in ihrem Umfeld gar nicht mehr erleben. Weil ich merke, Mitgliedschaft, es gibt diejenigen, die reagieren und sagen, ja, also seit 2015 oder 2010 oder seitdem, der dran ist und das sagt, da bin ich nicht mehr dabei. Im Grunde genommen sind das aber nicht diejenigen, die eingebettet sind lokal in eine vitale Gemeinde, die sagen, ja, das ist da, die haben ihre Probleme da und so, aber wir halten zusammen, da ist das meistens nicht das Problem. Ich hoffe, ich bin auf dich eingegangen, da auf das, was du meintest, aber den Kommentar stütze ich.
Man kann ja Richtigkeiten austauschen, aber es ist keine Begegnung.
Ja, also geistlich würde ich mich immer wieder aufs Wort zurückbesinnen. Das klingt jetzt so ein bisschen, muss aber gut lutherisch sein, ne? Zurück zum Wort. Ich muss nächste Woche, bin ich in Dresden bei der Vereinigungskonferenz, da haben sie mir einen Text aufgegeben und solche Sachen machen mir Spaß. Jesus heilt die verkrümmte Frau, ja, der in sich verkrümmte Mensch, der aufgerichtet wird und da Da wird mir deutlich, stellt euch, ihr kriegt ein Preview jetzt, wer einer verrät was, ey. Das gibt's aber Haue von mir, ne? Da gibt's die Szene in der Synagoge, wo Jesus während des Gottesdienstes rumschaut und pickt sich diese Frau raus und übertritt ein halbes Dutzend Konventionen, Ideologien. Ja? A, der Rabbi spricht eine Frau an. B, er ruft sie aus dem Frauenbereich, wenn es den überhaupt gab, in die Mitte des Geschehens. Ja, das ist das Wort, das benutzt wird. Er rief sie herbei. Also komm mal her. Die hat sich das nicht ausgesucht. C, er heilt sie am Sabbat. Schwamm drüber. Wir verstehen das ja noch nicht. D, er legt ihr die Hände auf. Er berührt sie. Die Szene ist hier eine Frau in der Mitte der Gemeinde, der die Hände aufgelegt werden und die nachher hingeht und die Großtaten Gottes verkündet. Ich weiß nicht, ob es da im Karton klingelt, aber ich finde das schon ein starkes Stück. Das ist nicht Ideologie. Das ist Bejahung.
Herbert?
Ich habe einen neuen Freund. Das bist du. Erstmal vielen Dank für die Beantwortung deiner Mail vorgestern. Ich fand es sehr beeindruckend, dass du schon im Vorfeld dazu Stellung genommen hast. Ich höre mir selbst zu. Das fand ich toll. Danke. Und meine Frage, dein Konzept, dein Modell, finde ich sehr spannend. Und die Frage ist, welche Wirkung erwartest du, wenn wir dieses Modell leben?
Erstmal für die den Insider nicht begriffen haben, er hatte schon Fragen, bevor es losgegangen ist. Das fand ich cool. Du hast mir geschrieben. Dann habe ich ihm gesagt, ich will erstmal mich sagen, hören, was ich am Sabbat sagen werde. Vielleicht bin ich da ein bisschen schlauer, um deine Frage zu beantworten. Das war der Hintergrund. Da hatten wir einen schönen kleinen Austausch. Und was erhoffe ich mir? Also, ich gebe nicht so schnell auf. Ich hatte es eben, ich glaube, wir beide haben darüber geredet. Über diese Schwierigkeit und als Vorsteher hat man sich ständig, wie halte ich den Laden zusammen, welche Streitkultur haben wir, wie können wir denn den bunten Haufen, deswegen Plädoyer für eine binnenadventistische Ökumene, wie können wir den zusammenhalten? Ich bewundere immer die große Diplomatie. Ich merke das so ein bisschen, mein Bruder arbeitet bei einem Hilfsdienst, der wird da immer als Pressemann geschickt zu diesen G7, früher G8 und diesen ganzen G20 und G was auch immer hingeschickt wird und dann muss er Pressearbeit machen und der weiß genau, wie diese Verhandlungsprozesse gehen. Wenn so ein G7-Gipfel ist, ist der Gipfel ja nur der Abschluss eines Prozesses. Genauso wie jetzt die Fußball-WM, nur das Finale eines langen Turniers ist, das schon jahrelang gelaufen ist. Ne? 4 Jahre lang. Und es gibt dann die sogenannten Sherpas. Und die Sherpas sind diejenigen, die im Vorfeld monatelang die möglichen Ergebnisse der Verhandlungen auf dieser großen Politikbühne verhandelt haben. Das sind Leute, die sitzen da sitzen 2 oder 3, also bilateral oder multilateral, sitzen diese Sherpas zusammen. Verhandlungsführer, hoch ausgebildete Typen in Verhandlungen, die sitzen in abgeriegelten Räumen, kein E-Mail, kein Dingens, und die gehen dann immer zu ihren Kommissionen raus mit den nächsten Vorschlägen und gehen dann wieder rein. Das sind Pitbull-Terrier im Verhandeln, ja? Weil die keine andere Chance haben. Wenn so ein alter Veteran von Diplomat in so ein Krisengebiet geschickt wird, in den Nahen Osten, damals 94 nach Jugoslawien, dann wissen die, entweder wir kommen hier mit Ergebnissen oder es gibt Tote. Und deswegen verhandeln die nicht nur einmal, sondern 20 Mal und wenn sie nochmal 20 Mal hinfahren, dann fahren die dahin. Und diesen Geist zu sagen, ich lass hier nicht los, weil In diesem Fall ist es, weil es sonst Tote gibt, weil Krieg ist ja dann das Ende der Diplomatie, nicht ihre Fortsetzung mit anderen Mitteln, das ist das Ende der Diplomatie. Und das wünschte ich mir auch manchmal. Und damit meine ich eine Pitbull-Mentalität nicht im Recht haben, die haben wir, die brauchen wir uns nicht aneignen, die kann man immer wieder besichtigen, sondern eben, ich möchte dich als meinen Bruder hier bejahen und möchte hören, was du zu sagen hast. Und ich werde dir auch sagen, was mir nicht passt. Aber vielleicht geht noch was, vielleicht kriegen wir noch was hin. Das geht mir zu schnell verloren. Also damit möchte ich jetzt aber nicht denen ins Kontor fahren, die sagen, habe ich alles schon versucht, weil wir sind Menschen, das Scheitern ist auch dabei. Also ich habe auch als Vorsteher die Momente, wo ich sage, Freunde, jetzt wird hier einfach nur noch auf den Tisch gekloppt. Sehr selten, sehr ungern mache ich das, aber dann ist das auch teilweise meine Aufgabe. Aber nächste Frage, Jens, komm.
Ja,
hol noch eine raus.
Heidi.
Ich habe verstanden, dass das Fundament deines Ökumenismus die Liebe ist. Wie bekommen wir diese Liebe? Woher nehme ich die Liebe? Woher kaufe ich die? Woher kann ich die?
Die gibt es bei mir für 20 Euro.
Zum anderen wollte ich sagen, kann es nicht sein, dass das Gebet, meine Freundin hat mir das gerade geflüstert, dass das Gebet das Fundament der Liebe ist und das Gebet uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich spreche natürlich nur hier lokal, ich kann es jetzt von euch nicht sagen, aber dass diese Liebe auf Gebet beruht.
Also erstmal ist diese Liebe kein philosophisches und auch kein romantisches Konzept, von dem wir reden, sondern ich würde immer sagen, diese Liebe zeigt sich in einer Geschichte Gottes mit uns. Ja? Kurzum, in Jesus Christus. Oder wie die Bibel es sagt, auch Johannesbriefe, Gott ist die Liebe. Das sind schöne Lieder. Also würde ich nie über Liebe abstrakt reden, nach dem Motto, also es gibt ja auch philosophische Bücher über die Liebe und so, alles schön und fein und gut und partnerschaftshilfreich und solche Sachen. Aber ich würde immer sagen, was wir damit meinen, ist diese Geschichte der Zuwendung Gottes und sie konkretisiert sich unglaublich. Das sind konkrete Taten Gottes an uns. Ja? Dass wenn wir fallen, er trotzdem sagt, komm, aufstehen, ich richte dich wieder auf. Das Gebet ist eine Form der Begegnung, es ist ein Ausdruck davon. Ich würde das Gebet nie als Mittel zum Zweck sehen. Also da bin ich ein bisschen allergisch, wenn immer das Gebet wird zur Methode, ja, zur spirituellen Methode. Und da habe ich so meine Zweifel, weil ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Formen des Betens praktizieren de facto. Ich glaube, dass ich für manche, die unter Gebet eine sehr starke und konventionelle Vorstellung haben, ich als schlechter Beter dastünde. Ich sehe es für mich selber nicht so, weil für mich das Gebet noch auf anderen Ebenen stattfindet. Also wo findet mein Zugang zu Gott statt? Ja. Ich will euch eine Situation schildern, die würden andere ablehnen. Gestern bin ich joggen gegangen und es war herrlichstes Wetter, meine Joggingstrecke um die Alster und überall war es grün und es war einfach wunderbar. Und ich genieße diese Zeit, weil es sind kurze Monate im Jahr, also mal in Hamburg. Und wenn ich dann solche Glücksmomente habe, wo ich da so laufe, dann habe ich mir Musik aufgesetzt. Und dann kam Give a Little Bit von Supertramp. Ich weiß nicht, wenn ihr von der Generation seid, ne? Mir kamen die Tränen des Glücks und ich dachte, lieber Gott, dass ich das heute erleben darf. Ne? Diesen geilen Song und es läuft und ich bin am Leben, ich kann rennen. Ja? Und das war für mich ein spirituelles Erlebnis. Wer Probleme mit moderner Musik hat, der würde sagen, der sollte gleich in die Alster reinspringen. Aber Ich habe andere Zugänge. Wenn ich ein gutes Buch lese, ich bin auch einer ein bisschen, der über den Kopf kommt, aber wenn ich ein gutes Buch lese, theologisch, was mir so ein neues Fenster aufmacht, klasse. Da kann ich auch 600 Seiten lesen. Ne? Ist das Gebet? Ja, wenn Gebet Begegnung ist, dann glaube ich, muss diese Begegnung immer wieder stattfinden dürfen. Und natürlich gibt es auch die Momente, wie beim Joggen auch, da muss ich mir in den Hintern treten, damit ich sowas überhaupt erleben kann. Weil es ist auch schön, zu Hause zu bleiben. Ne? Man muss sich ja auch immer aufraffen. Das ist aber das Leben. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber das habe ich jetzt jedes Mal gefragt. Ne? Ihr wart so höflich zu sagen, ja, kommt zu mir nachher und beschwert euch. Oder geht zu Heinz, wenn es ganz schlimm ist.
War hier noch eine Meldung, hier vorne, der von mir aus gesehen linken Seite, rechten Seite.
Ich möchte mich vielleicht ganz kurz biografisch vorstellen, wenn man so will. Und zwar diese Beschreibung, die du gegeben hast mit den vier Typen, da habe ich, wenn man so will, zwei der vier Typen sind Teile meiner Biografie. Der erste Typ, ja, der historische Adventist, in dem bin ich aufgewachsen, groß geworden und habe den nicht ohne Schmerzen dann allerdings auch hinter mir gelassen. Im Rahmen auch unter anderem einer akademischen Ausbildung, die ich aber wirklich sagen muss, dass vieles von dem, was ich quasi von der historischen Seite mitgenommen habe, mir heute noch wertvoll ist. Beispielsweise bin ich mit Spektrum in Sachen Schöpfung und so weiter überhaupt nicht auf einer Linie. Andererseits ist es aber so, dass ich sehe mich heute eher als pragmatischen Adventisten mit der Türklinge in der Hand, um in deinem Bild zu bleiben. Ich glaube, wie gesagt, wenn ich sage, oh, nicht ohne Schmerzen, dann heißt es auch, dass ich persönliche theologische Begründungen mir finden musste, ja, und nicht einfach zusammenbasteln musste, um diese Schritte gehen zu können. Und bin auch zum Ergebnis gekommen, und das ist eigentlich das, was ich auch in den Raum stellen möchte, dass unter pragmatischen Adventisten manche Felder theologisch nicht bearbeitet sind, quasi für mich fast kampflos aufgegeben sind. Nicht, weil ich glaube, dass das Heil in der Apologetik liegt, aber ich glaube, dass man beispielsweise auf die Frage der Wichtigkeit der dreifachen Engelsbotschaft und der Relevanz der historischen Seite oder auch dem ATS nicht das Feld überlassen muss und auch das nicht tun sollte und nicht tun darf. Das ist also sehr wohl nicht alternative Fakten, sondern eigentlich biblische Theologie gibt, die das in einem ganz anderen Licht darstellt und dass man nicht in diesem Sinne unbearbeitet lassen sollte und sagen sollte, ja, das reden wir nicht mehr darüber. Das ist im Grunde genommen die Position, die ich sehe und das mich auch ein bisschen zum Verzweifeln gebracht hat, weil ich sehe, die Verbindung zwischen dem pragmatischen Adventistsein oder auch Lebensstil und dem Unterbau des Glaubens fällt dann eben auch wieder.
Ich möchte das einfach fortsetzen, weil ich habe da jetzt nicht so die Frage erkannt, aber das Bedürfnis dahinter. Ich kenne das auch. Also von den einen werde ich als Liberaler, von den anderen als Konservativer, je nachdem, in welchem Kontext man sich gerade bewegt, ist man irgendwie alles. Das ist auch wurscht. Was daran wichtig ist, und ich kenne auch diese Erfahrung, dass ich sage, schade, dass diese Werte aufgegeben werden. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass, so wie ich es dargestellt habe, auch das ist im Übrigen etwas, was ich im Theologiestudium mitbekommen habe, das habe ich mir nicht alles selber ausgedacht, aber was ich so ausgefüllt habe, das ist ja sehr adventistisch. Ja, das Ganze heißt sonst, Glaubenspunkt Nummer 8, der große Kampf. Wir haben eine Geschichte zu erzählen, ne? Egal jetzt, wie wir sie inhaltlich füllen, aber Wir sind nicht Postmoderne in dem Sinne, dass die Metanarrativen abgelöst sind und es sie nicht mehr gibt. Nein, wir haben eine Metanarrative. Wir bestehen auch dazu. Da ist Nummer wie viel, der Sabbat hat eine ganz große Bedeutung drin, das Kommen Gottes, das sich darin schon zeigt und das ich auch wöchentlich erleben möchte. Ja, das ist nicht anything goes, das ist für mich ein Begegnungsort. Da ist die Heiligtumslehre auch anders drin verortet. Also das ist schon so, dass eine Menge darunter Platz hat, oder die Anthropologie, Ekklesiologie ist hier drin. Das sind alles jetzt die theologischen Fachtermini dafür. Und natürlich, ich an manchen Sachen bin ich auch wirklich konservativ. Also ich bin nun im Bereich von Deutschland, wo gesagt wird, ja, der Wind weht da ein bisschen doller im Norden und da ist mehr Luft und freier zu atmen. Aber es bedeutet auch hier und da, dass Position kampflos aufgegeben wird, wo ich denke, finde ich schade, da hatten wir was los, ja. Das hat was mit der Ausindividualisierung zu tun. Wenn du heute, also ich würde mal schätzen, aber das dürft ihr auch niemandem sagen, ne? Also wir sind ja unter uns, ne? Dass in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege, damit meine ich jetzt einfach die Erfahrung, den Erfahrungshorizont, wenn ich zu Beerdigungen gehe, was ich noch viel gefragt werde, Hochzeiten, würde ich sagen, die Hälfte der Leute, jetzt lebensstilmäßig, für die ist es wurscht, ob man Alkohol trinkt oder nicht. Ja? Das ist eine Frage, die ist quasi kampflos überlassen worden. Da wird gesagt, jedem, wie es recht ist. Ich finde es schade, aber ich finde es nicht schade aus individualistischen Gründen. Mir ist es ziemlich Wumpe, womit man, wenn du, ne, womit du deinen Körper da belastest, ich muss das auch selber verantworten. Aber es ist nicht das, was ursprünglich war. Ursprünglich war das eine gesellschaftliche Kritik an Umständen. Ursprünglich hieß eben Lebensreform nicht im Übrigen, der Tempel des Heiligen Geistes ist nicht der Körper, sondern die Gemeinde. Tempel, der Leib ist für Paulus immer das Gemeinwesen. Ja, es nur zu reduzieren auf mein Leib, da sind wir nicht theologisch in einem Boot. Er sagt, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Dann meint er, in dem, dass ein Gemeinwesen da ist. Und wenn man einen guten Wert hat, den man zusammentragen kann, der jetzt biblisch begründet ist oder einfach nur vernünftig und den aufgibt, aufgrund von einfach nur individualistischen Entscheidungen, finde ich das auch bedauernswert, weil ich finde, jedes Gemeinwesen hat auch die Sachen, wo man sagt, Mensch, wir möchten das so abbilden, das ist für uns ein Wert. Ja? Und ich trinke nicht deswegen keinen Alkohol, weil es meinem Körper schadet, was es natürlich tut, vor allen Dingen, wenn ich es in Übermaßen tue, sondern weil ich denke, das ist ein riesengesellschaftliches Problem. Und es wäre schön, wenn wir eine Gemeinwesen abbilden können, wo wir sagen, wir leben eine Gegenkultur und man kann auch ohne fröhlich sein und wir leben das einfach mal als Gruppe vor. Das ist für mich der Wert dahinter. Ja? Und dann diskutieren alle über das eine Glas und darf ich und ist das Sünde und so. Nein, es geht darum, welchen gesellschaftlichen Beitrag oder Nichtbeitrag gebe ich. Das ist zum Beispiel so ein Feld, wo ich konservativ bin und denke, dass wir was Kampflos aufgegeben haben. Das kann, also dieses Leiden kann ich mittragen.
Vielen Dank. So, wir nähern uns der Schallgrenze, ja, und deswegen nehme ich jetzt die letzte Frage im Plenum auf und danach bist du ja noch ein paar Minuten da, dann kann man eben noch individuell weitermachen.
Danach, je nachdem, flüchtig durchs Fenster.
Gucken wir mal, genau, wie du möchtest, aber wir nähern uns jetzt der letzten Frage hier im Plenum. Bitte.
Ja, ich fand den Ansatz sehr spannend, dass wir eine Geschichte zu erzählen haben, dass wir Storyteller sind und die Menschen hören unheimlich gerne Geschichten. Ich fand es auch interessant in deinem ACK-Gremium, dass die einfach total interessiert zuhören und dass es eine lange Geschichte ist, die von vorne bis Ende durcherzählt werden kann und sie letztendlich einen ganz einfachen Kern hat, dass Gott unter uns wohnen will. Also ich habe selber beruflich mit Ausstellungen zu tun und da geht es immer um die Frage des roten Fadens und wie sieht eigentlich so ein Setting aus, so ein Bühnensetting, wenn man so ein Storyboard dann mal macht, wie wird eine Ausstellung erlebt? Und da frage ich mich manchmal, als du vorher die Typen vorgestellt hast, die Charaktere und unsere Glaubensgrundsätze sowie so verrückbare oder nicht verrückbare Pillars dargestellt hast, unter der Frage, nicht jetzt müssen wir was wegstreichen, aber ist unser Bühnensetting eigentlich so, dass die Geschichte richtig gut reingeht? Also gehen wir da auf die anderen auch so zu, wenn wir eigentlich wissen aus dem Geschichtenerzählen, die Leute können sich vielleicht gleichzeitig 5, 7, maximal 9 Punkte merken und haben dann eigentlich sozusagen Geschichtsrahmen und können dir auch folgen. Also ist da nicht vielleicht auch eine Reform notwendig, wenn wir wissen, wir haben eine tolle Geschichte, wir sind Geschichtenerzähler, wie sieht unser Bühnensetting aus?
Naja, erstmal zu unterstützen gesagt, wahrscheinlich die Hälfte von dem, was Jesus inhaltlich rüberbringen wollte, hat er in Geschichten gebracht. So hat er die Leute abgeholt, er war ein Storyteller. Und du hast recht, wie sieht unser Bühnensetting aus? Und ihr habt hoffentlich auch gemerkt, dass die verschiedenen Typen diese Geschichte ein bisschen anders erzählen. Also es ist ja anders erzählt, wie ich sage, Gott wartet auf eine Truppe, die endlich beweist, dass man das Gesetz halten kann, als wenn ich sage, meinetwegen Typ 4, wir marschieren in den Heerscharen ins neue Jerusalem ein. Das ist anderes Storytelling. Es geht um die Relevanz und ich knüpfe mal hier an die erste Fragerin an, hier vorne, dein Name war? Christina. Weil es da nochmal um Sprache geht, ne? Weil das fällt ja zusammen. Ich gebe ein Beispiel, wo ich sehr traurig war. Da haben 2011, war das 12, haben sich so ein paar Filmemacher aufgemacht und haben gesagt, wir möchten mal so diesen kosmischen Kampf, das, was im Himmel geschah, Fall Luzifers und sowas, möchten wir mal filmisch darstellen, visualisieren. Ne? Und da gab es da irgendwie so ein Kreativling, der hat dann, die haben dann, das kam von einem aus der GK, der hat gesagt, ich fasse jetzt mal diese Kapitel aus, und die ersten 11 waren das, glaube ich, aus einem großen Kampf mal in so ein Drehbuch. Dann haben sie auch ein echt starkes Bühnenbild dafür gemacht und haben da so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, das, also in der Sprache der Cinematografie, ne, wo man Sachen umsetzt mit Action-Szenen, mit Stunts und sowas. Wir haben sogar von der GK ein Budget gekriegt von fast 2 Millionen, was ein kleines Budget ist für so ein 15 mal 15 Minuten oder so. Das soll so eine Miniserie gewesen sein. Und haben dafür sogar bei alternativen Filmwettbewerben Preise abgegriffen gehabt. Da war eine Sprache gefunden worden, ein bisschen subkulturelle Sprache von so einer Sci-Fi. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß dieses Genre, das hatte auch einen Namen. Es gab sogar ein Steampunk, war das Genre. Da gibt Comics, die in diesem Stil gehalten sind. Das ist so eine Mischung aus viktorianischer Mode und Science Fiction. Also Maschinen, die vieles können, aber aussehen, als ob sie super alt wären. Aber es ist ein Genre, es gibt eine Fangemeinde. Und für diese Fangemeinde war das richtig. Die haben sich richtig drauf gefreut. Da war eine Sprache gefunden, dieser Fangemeinde mal die Geschichte, die wir da so erzählen, mit einer anderen Bühnenkulisse darzustellen, so wie wir heute ins Theater gehen oder John Neumeier in Hamburg macht den Messias und du guckst als erstes, boah, was ist das für eine Inszenierung? Die Musik ist die gleiche geblieben. Ne? Und die GK hat das dann, weil die Führung hatte gewechselt 2010, hat dann komplett eingestampft, das Ergebnis. Es gab dann natürlich Leute, die sagten, wie kann man sowas machen und das steht nicht ganz so da bei Ellen White und so. Und das Ding ist in den Verliesen der Kirche verschwunden. Ja? Wenn man es heute googelt, hat es auch seine Wege im Cyber-Zeitalter nach YouTube gefunden, aber die Rechte liegen immer noch bei uns und wir haben sie eingestampft. Das wird es niemals geben. Und das ist eigentlich eine Geschichte, wo ich sage, ja, da haben wir mal versucht, diese Story zu erzählen. Als Film. Kann man doch mal machen. Und dann haben wir aber vor der eigenen Courage sind wir zurückgeschreckt und haben es dann sein gelassen. Nur als Beispiel. Wie kann das gelingen? Ich glaube zum Beispiel, dass die Leute, dass Geschichten auch Sinn vermitteln. Und wenn die Leute heute auf Sinnsuche sind, möchten sie ja nicht nur, dass wir ihnen eine große Kampfgeschichte erzählen, womöglich in 600 Seiten, was mühevoll ist, wo eine ganze Reformationsgeschichte noch verarzt ist und sowas, ne? Sondern wir müssen zweierlei schaffen. Und das hat Jesus gemacht. Er hat eine Geschichte erzählt und in diesen Gleichnissen ist durchaus diese große Geschichte damit gemeint gewesen, ja? Aber er hat deine Geschichte, dich, damit eingebettet. Du bist eingebettet in diese Geschichte. Es ist etwas, was dich angeht, ja? Du bist der Typ, der auf dem Acker buddelt und dann findest du auf einmal diese Perle oder diesen Schatz und gehst hin und sagst, den Acker muss ich haben. Also er hat es immer eingebettet. Es ist keine theoretische Geschichte, es ist nicht nur einfach Sci-Fi, das wir nacherzählen, sondern wir müssen uns ja darin verorten und sagen, wo bin ich gemeint hier? Ja, wie findet das Kommen Gottes in meinem Leben statt? Und dann kommen dann Biografien ins Spiel. Das sind auch Geschichten. Von daher sind wir auch Storyteller und ich mache das nicht immer unbewusst, dass wenn ich eingeladen bin wie bei euch heute, dass ich viel aus meinem Leben erzähle. Weil das ist auch schon die Geschichte, wie Gott mit mir gehandelt hat. Und Olli, wir kennen uns schon länger, du hast auch deine Geschichte. Susi, du hast auch deine Geschichte. Und du würdest diese Geschichte nochmal persönlich anders erzählen. Ne? Also auf der Bühne deines Lebens. Da stehen auch noch andere Props rum und so. Ich weiß nicht, und es fordert uns als Kirche auch nochmal heraus, über die kreativen Möglichkeiten nachzudenken, wie wir das transportieren. Da sind wir manchmal, bremsen uns aus, weil wir einen gewissen inhärenten Kulturpessimismus mit uns herumschleppen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert war, was ich gesagt habe, aber wir haben ja so einen typisch adventistischen Kulturpessimismus, ne? Weil wir sagen, also je konservativer oder je historischer es wird, ist die Kultur die Gefahrenzone. Ja? Umgekehrt haben wir den Kulturprotestantismus, wo alles Kultur ist, wenn es kulturell ist, ist es Offenbarung. Das ist auch nicht. Aber wir schleppen diesen Pessimismus mit uns herum, weil wir uns eher von Kultur fernhalten. Und ich erlebe das nicht so. Und wenn man sich darauf einlässt, wird man feststellen, dass man da vielen begegnet. Ich hatte jetzt im Frühling die Begebenheit, dass ich mit meinem Schwager in Berlin war, auch auf kultureller Mission. Mein Bruder, ich erzähle schon wieder Geschichten, ne? Damit hören wir dann aber auch auf. Mein Bruder hatte ist in der Band, hat eine neue CD gemacht und ich sage, natürlich komme ich zu CD-Release-Party und höre mir die neue CD an, also auch da kulturell unterwegs gewesen. Am nächsten Tag haben wir übernachtet und dann sagt mein Schwager, ja, fahren wir jetzt nach Hamburg oder bleiben wir in Berlin, wir hatten aber nichts geplant, ja, fahren wir nach Hamburg. Sagt er, ich würde gerne in die Deichtorhallen gehen, ich fotografiere gerne, da ist eine Ausstellung. Ich dachte, ja gut, wir haben den Tag noch, fahren wir da hin. Und da bin ich da in so eine Ausstellung reingestolpert, so ganz ohne das geplant zu haben. Und hat mich so gepackt, diese Zeit, dieses Kontemplative, es war gar keine religiöse Kunst oder sowas, teilweise auch, aber da einfach mir die Zeit zu nehmen, durch Teilhabe am kulturellen Leben was dazu zu lernen. Und das müssen wir so ein bisschen aus dem Adventismus exorzieren, diesen Kulturpessimismus, glaube ich. Und da glaube ich, dass unser geschätzter Bruder Blomstedt, der heute unter uns war, Amen zu sagen würde und so einige Vorschläge hätte, wie was man alles Wunderbares im Leben und in der Musik und in der Kultur auch lernen kann und genießen darf. Damit hören wir heute, genießen dürfen, das ist auch eine schöne Sache. Ja. Man darf das genießen. Lassen wir es dabei bleiben.
Ja, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch mal dir ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen, dass du dann doch mal den Weg in den Süden gefunden hast, zu uns nach Stuttgart. Wir melden dann hier schon mal im nächsten 5-Jahresplan wieder einen Termin an. Vielleicht klappt es ja auch früher, das wäre sehr schön. Da wir ja gehört haben, du bist mit dem Zug unterwegs, fallen unsere Geschenke immer recht klein aus. Du kannst ja eine Rolex, genau. Die ist garantiert super tramfrei, also für die wenigen Regentage in Hamburg, wo du dich ja nicht freust, so ungefähr. Und Luftsprünge machst. Und ich glaube, das ist doch von Nestle, aber Fairtrade gehandelt. Werden wir mal sehen. Ja, ja, genau. Also dann ganz herzlichen Dank nochmal für deine Ausführungen. Und dann begrüße mal ganz herzlich die Geschwister im Norden, vom Süden. Wir sind gar nicht so, ja? Also, ja, wie man immer erzählt. Also um bei den Erzählungen zu bleiben.
Genau.
Du kommst ja auch wieder heil zurück. Also ja.
Vielen Dank. Gerne. Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier.
Super, alles klar. Und an euch nochmal die herzliche Einladung. Hinten gibt es, glaube ich, noch ein paar Einladungszettel für unsere nächste Veranstaltung im Oktober. War, glaube ich, der 14. Oh, 13. Okay. Der 13. Oktober mit Dr. Hans-Otto Rebensburg. Sicherlich auch ein spannendes Thema. Die Wahrheit macht euch frei. Die adventistische Tradition der Freiheit. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Kommt übrigens auch aus dem Norden, der Kollege. Also von daher, da gibt es noch den ein oder anderen guten Mann zu entdecken, sage ich mal, an der Stelle. Okay, ansonsten noch, hinten stehen noch die Spendenkörbchen. Ihr dürft aber auch gerne was überweisen auf das Konto von AWA sozusagen. Dann erhaltet ihr auch eine Spendenbescheinigung, kein Problem. Da freuen wir uns gerne drüber, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können. Wir sind ja auch für nächstes Jahr wieder Studientage geplant. Von daher geht unsere Arbeit hier weiter. Okay, dann darf ich das Wort eigentlich noch an die Angelika kurz übergeben für eine kurze Besinnung zum Schluss und dann sind wir auch schon fertig.
Ich wollte zum Abschluss mit euch noch einen Text aus Johannes 7 teilen. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, das war das Laubhüttenfest, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Denn die Schrift sagt, dass Ströme lebendigen Wassers aus den Herzen derer fließen werden, die an mich glauben. Ströme lebendigen Wassers. Und das wünsche ich uns allen, dass wir durstig sind, dass wir unseren Mangel wahrnehmen, dass wir mit offenem Herzen zu Jesus gehen und dass wir sein lebensspendendes Wasser in uns aufnehmen und weitergeben. Wir alle zusammen. Amen.
Lasst uns zu einem Gebet noch aufstehen und diesen Sabbat nochmal unter Gottes Segen stellen. Herr, du bist zu uns gekommen und das sagt viel aus. Du bist der zum Menschen kommende Gott. Es wäre schön, wenn sich das alles immer klar, einfach in jede Lebenssituation übersetzen ließe, aber du hast uns mit einer Aufgabe betraut, der Übersetzung, der Verantwortung. Manchmal spüren wir diese Last der Freiheit. Sie drückt sich oft aus in Ratlosigkeit, manchmal auch in Sprachlosigkeit, wenn unterschiedliche Gruppen sich nicht mehr verstehen oder Menschen. Wir haben noch nicht davon gesprochen, dass wir uns manchmal auch wirklich jenseits aller Ideologie einfach nur gegenseitig wehtun und verletzen. Auch dafür bist du gekommen. Auch das hast du auf dich genommen und kennst es, verstehst uns darin und hilfst uns wieder auf. Und so bitte ich dich für Fröhlichkeit in unserem Glauben, für dieses Wasser, das uns durchspült und durchdringt und uns zu dir hinführen will. Und das Wasser, das seinen Weg findet, ungeachtet der Gräben, die wir so ziehen, durchströme uns damit, mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Wesen, mit deinem Sein und gib uns ins Herz geschrieben die Überzeugung, wir sind Kinder Gottes
und nichts kann uns von dir trennen. Amen.